Psalm 119, zweiter Teil. Wenn jemand von diesem Dienst Kassetten bestellen will, dann ist er also gut beraten, wenn er beide nimmt, die von heute Vormittag und die von heute Abend. Mit einer Kassette allein hätte man nur eine Hälfte. Darauf wollte ich die hinweisen, die vielleicht erst am Abend gekommen sind. Psalm 119 ist der längste Psalm und er ist ein alphabetischer Psalm, ein güldenes ABC. Die hebräische Sprache hat 22 Buchstaben. Das hat wohl auch etwas mit dem Leiden zu tun. 22 ist die Zahl der Leiden. Und Israel hat viel mit Leiden zu tun, das spiegelt sich auch in diesen Zahlen. Siehe auch Psalm 22, siehe auch 1. Mose 22. Jeweils 8 Verse hintereinander beginnen mit dem gleichen hebräischen Buchstaben. Ich kann nicht viel Hebräisch, ich kann mich mit keinem Juden unterhalten, ich habe aber vor Jahren mal mich durch einige hebräische, alttestamentliche Bücher auf Hebräisch durchgelesen, durch Jesaja, durch 1. Mose 1, mit ständigem Schlagen in Wörterbüchern natürlich. Und es schadet nichts, wenn Sie sich die hebräischen Buchstaben mal merken. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf, Zayin, Ket, Tet, Jot. Soweit kamen wir heute früh. Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samech, Gayin, Pe, Zadeh, Kof, Resh, Shin, Taf. Ich prüfe mich manchmal, ob es noch sitzt. Ja. Also, mit diesen 22 Buchstaben beginnen jeweils, mit jedem Einzelnen beginnen jeweils 8 Verse. Und daraus entstehen also 22 Abschnitte des 119. Psalms. Und ich habe heute Morgen schon darauf hingewiesen, es ist gut, wenn wir nicht den Psalm 119 so einfach hintereinander weg runterlesen. Irgendwann ermüden wir dann und beim 100. Vers denken wir, geht es nicht bald zu Ende. Sondern man sollte das wirklich in den einzelnen Liedstrophen dieses Gebetsliedes lesen. Immer 8 Verse und nach Vers 8, 16, 24, 32 und so weiter. Sie können Mathematik, da sollte man eine kleine Pause machen. Denn wenn man diese Gruppen sich im Einzelnen anschaut, dann sieht man, dass das, was in diesen Gruppen ausgedrückt ist, auch zusammengehört. Und ich habe versucht, schon vor 10 Jahren einmal, als ich mich damit beschäftigte, eine Überschrift über jede Gruppe zu setzen, um den Hauptinhalt zusammenzufassen. Wer Gnade und Herrlichkeit liest und noch weiß, wo er es im Schrank verstaubt wiederfindet, der lese 1980 die Verse 3 und 4. Da findet er die Übersetzung, aus der ich heute vorlese, und findet auch eine Erläuterung dazu und im Großen und Ganzen das, was ich heute sage. 1980, Heft 3 und Heft 4. Heute früh haben wir die ersten 10 Abschnitte ins Auge gefasst. Vorher hatte ich einige allgemeine einleitende Bemerkungen gemacht. Hier spricht ein Mensch, der das Gesetz Gottes nicht als drückende Last, als untragbares Joch empfindet. Hier spricht nicht ein Pharisäer aus den Tagen Jesu. Hier spricht einer, der sagt, ich liebe dein Gesetz und er hat Wonne und Freude daran. Und wir dürfen ja erkennen, dass das Gesetz eine verschiedenfache Bedeutung hat, nicht nur eine, Weg zum Leben. Tue das, so wirst du leben. Weg zum Tode. Zaun um Israel, Zuchtmeister auf Christus, aber auch Prophetie künftiger Gottestaten und Anordnung durch Engel. Das Gesetz hat vielerlei Perspektiven und man darf nicht nur eine im Auge haben. Ich wiederhole nur die Überschriften, die zusammenfassenden Überschriften der ersten 10 Abschnitte und dann gehen wir weiter, beginnend mit dem Buchstaben Kaf. Abschnitt Aleph, Verse 1 bis 8. Glückseligkeit in seinen Wegen. Abschnitt Bet, Vers 9 bis 16, Frömmigkeit mit ganzem Herzen. Abschnitt Gimel, Bitte um Wohltat und Augenöffnung. Abschnitt Dalet, Bitte um Wegweisung. Mit dem D, mit dem Dalet, beginnt zum Beispiel das Wort Weg, Derech. Und das spielt eine große Rolle im vierten Abschnitt 25 bis 32. Der fünfte Buchstabe ist der Hauchlaut des Lebens, He. Vers 33 bis 40 beginnt jeder Vers mit diesem Buchstaben. Dringendes Flehen um Belehrung und Belebung. Belebe mich, so bittet immer wieder dieser Psalmist. Belebe mich nach deinem Wort und so weiter. Und dieser dringenden Bitte um Belebung folgt dann im sechsten Abschnitt neue Aktivität nach der Belebung. Der sechste Buchstabe ist das Waff und das bedeutet und. Und so beginnt ganz wörtlich jeder Vers in diesen Versen 41 bis 48 mit und. Gott hat ihn wirklich belebt und er stürzt sich in eine überstürzende Fülle von Aktivitäten. Und halten will ich dein Gesetz und ich werde wandeln in weitem Raum und verkönigen will ich reden und mich nicht schämen und ich werde meine Lust haben an deinen Geboten und werde meine Hände aufheben und so weiter. Gott hat ihn belebt. Fünfter Abschnitt, vorpfingstliche Situation, bitte um Belebung. Sechster Abschnitt, nachpfingstliche Situation, er ist belebt. Aber sich so in Aktivitäten stürzen ist nicht ungefährlich, da kann auch eigener fleischlicher Eifer gar leicht mitmischen. Und es ist gut, wenn dann ein siebter Abschnitt kommt, Rückblick des Gedenkens. Jetzt wird er wieder stille und denkt zurück. Vers 49 bis 56, Abschnitt Seien, da spielt das Wort Gedenken eine große Rolle. Achter Abschnitt Chet, Vers 57 bis 64, Bekehrung zu Gottes Zeugnissen. Neunter Abschnitt Tet, 65 bis 72, Gut ist Gott und gut tätig. Da spielt das Wort Gut eine hervorragende Rolle. Und dann der kleinste Buchstabe, aber nicht unwichtig, damit endete ich heute früh. Zehnter Abschnitt, Verse 73 bis 80, lass Güte und Erbarmungen kommen. Nun gehen wir einen Schritt weiter, Abschnitt Kaf, Verse 81 bis 88. Man kann darüber schreiben, hilf mir gegen meine Verfolger. Ein Tiefpunkt ist erreicht. Und wohl nirgends schreibt er so viel über diese elende Situation, in der er sich befindet. Ein offensichtlich junger Mann, ein kleiner Mann, ein verachteter Mann, ein verspotteter Mann, einer, der in die Enge getrieben wird von Feinden und der immer wieder betont, dennoch weiche ich nicht von deinem Wort, deinen Satzungen, deinen Ordnungen. Es geht ja nicht nur um das Gesetz, Torah, sondern, wie ich heute früh schon sagte, es geht um acht verschiedene Bezeichnungen. Imra, die Rede, Ausspruch, Davar, das Wort, Chok, Satzung, Festgesetztes, Mitzwa, Gebot, Mishpat, Recht oder Gericht. Eda, Edut, Zeugnisse, Bezeugungen, Pikudim, Verordnungen, Vorschriften und Torah, Gesetz oder Weisung. Und in dieser achtfachen Weise, das wird immer wieder variiert, lobt und rühmt er das Wort. 81 bis 88. Er hat also ein Tief erreicht. Es schmachtet meine Seele nach deiner Rettung. Auf dein Wort harre ich, warte ich hoffend. Meine Augen schmachten nach deiner Rede, um zu sagen, wann wirst du mich trösten? Denn ich ward wie ein Schlauch im Rauchfang. Deine Satzungen habe ich trotzdem nicht vergessen. Wie viele sind da Tage deines Knechts? Wann hältst du Gericht über meine Verfolger? Übermütige, freche Stolze haben mir Gruben gegraben, sie, die deinem Gesetz nicht entsprechen. Alle deine Gebote sind treue. Mit Lüge hingegen verfolgen sie mich, hilf mir. Beinahe hätten sie mich ausgetilgt auf Erden, mir ein Ende bereitet im Lande. Ich aber habe deine Ordnungen nicht verlassen. Nach deiner Güte belebe mich und ich will bewahren das Zeugnis deines Mundes. Ein Tief ist erreicht. Aus tiefer Not schreit er zu Gott. Kein Abschnitt zeigt so eindeutig wie dieser sein Verfolgtsein. Die übermütigen Frechen, die Gottes Gebote verachten, überschütten ihn nicht nur, wie er das in früheren Abschnitten bezeugt hat, mit Schmach, Verachtung und Lästerworten. Nein, sie hätten ihn jetzt fast vernichtet. Vers 86, 87. Er bekennt, Vers 83, wie ein Schlauch im Rauche bin ich geworden. Das bedeutet nach Eduard König, hebräisch Kapazität zu Anfang des Jahrhunderts, geheimer Konsistorialrat in Bonn und mehrere Professoren und Doktorentitel und Herausgeber eines Genesis-Kommentars, eines Psalmen-Kommentars. Damals gab es bei Bertelsmann noch sehr gute theologische Dinge. Ob die heute alle gut sind, weiß ich nicht. Wie ein Schlauch im Rauche bin ich geworden. Das bedeutet nach Eduard König, der mit Wein gefüllte Schlauch wurde in den Rauchfang gehängt, damit der Wein früher alt und milder werde. So geht es mir. Im Elend bekomme ich Reife. Fragen steigen bei ihm auf, die an die Klagen Hiobs erinnern. Wann wirst du mich trösten? Wann wirst du Gericht üben an meinen Verfolgern? Wie viele sind da Tage deines Knechts? Er ist verfolgt ohne Grund und das erinnert an Jesus Christus. Und diese Gruppe endet mit der Bitte um Belebung. Nach deiner Güte belebe mich. Damit schließt dieser Abschnitt und das erfährt er auch. Nach Kaf kommt Lamed, 8 Verse, die mit Lamed beginnen, 89 bis 96. Nach dem Tief folgt ein Hoch. Der Herr führt ihn aus dem Tief heraus auf die Höhe. Dieser Abschnitt Lamed ist der majestätischste Abschnitt im ganzen 119. Psalm. Damit beginnt die zweite Hälfte dieses Psalmes. Man könnte darüber schreiben, unbegrenzt ist dein Wort und deine Macht. Abschnitt Lamed, ich lese die Verse 89 bis 96. In Ewigkeit, Jehova, steht dein Wort fest in den Himmeln. Von Geschlecht zu Geschlecht währt deine Treue oder Wahrheit. Du hast die Erde befestigt und sie steht. Nach deinen Gerichten stehen sie heute da. Denn das All ist deine Dienerschaft. Dir dient alles. Dir dient das All. Wäre dein Gesetz nicht meine Lust, Wonne, Entzücken gewesen, so wäre ich umgekommen in meinem Elend. In Ewigkeit werde ich deine Ordnungen nicht vergessen. Oder Buber, deine Ordnungen vergesse ich nicht in die Zeit. Denn durch sie belebtest du mich. Dein bin ich, rette mich. Denn nach deinen Ordnungen habe ich gesucht, geforscht, getrachtet. Frevler haben mir aufgelauert, um mich umzubringen. Ich merke trotzdem auf deine Zeugnisse. Von allem Vergänglichen sah ich eine Grenze. Nur dein Gebot ist unbegrenzt oder unendlich, sehr ausgedehnt, von gewaltiger Weite. Er hat im Tief des Abschnitts Kaf darum gebetet, dass Gott ihn beleben möchte, nach seiner Güte herausführen aus dem Tief. Das kennt sicher mancher unter uns auch, dass er mal ein Tief hat. Vielleicht aber kennen wir es auch nicht. Vielleicht sind wir alle Brüder, nicht nur äußerlich gestandene Männer, sondern auch im Glauben so gefestigt. Und der Heilige Geist hat derart die Oberhand über Seele und Leib und alle Gemütsbewegungen, dass es ein Tief nicht mehr gibt, oder? Was machen wir, wenn wir ein Tief haben? Wir wenden uns zum Herrn, wir bitten, Herr, hilf mir, Herr, rette mich, Herr, belebe mich, Herr, tröste mich, Herr, führe mich heraus. So macht es hier der Psalmsänger und schon in Abschnitt Lamed, wie ich sagte, da führt ihn der Herr aus dem Tief auf die Höhe. Aber wie macht das Gott? Das macht Gott nicht emotionell. Entschuldigen Sie, wenn ich sage, er hat ihm nicht eine christliche Schallplatte geschickt. Obwohl ich damit nicht sagen will, es gibt wirklich sehr gute und es gibt auch andere unter den christlichen Schallplatten. Und manche junge Leute berauschen sich an irgendwelchen Schallplatten. Die sind ja nicht alle schlecht. Und es ist vielleicht besser, ein junger Mann berauscht sich an christlichen als weltlichen. Und trotzdem, das mit dem Berauschen hat so seine Gefahren. Nein, Gott hilft dem Dichter des Psalmes nicht, indem er ihn durch Emotionen irgendwie in einen Rauschzustand versetzt. Gott hat eine ganz andere Methode. Er schenkt ihm im Geist einen weiten Blick. So ist also der Abschnitt Lamed der majestätischste. Nicht seelische Berauschung, sondern der weite Blick des Glaubens im Geist ist der Weg. So schenkt Gott dem Psalmbeter in den Versen 89 bis 96 einen überragenden Weitblick, gleichsam ein prophetisches Gipfelpanorama, wenn auch nur in Grundzügen ahnungsvoll erkennbar. Er darf ein wenig in Gottes Plan und Allgewalt hineinschauen. Dieser freie Blick hebt ihn heraus und vermag auch uns herauszuheben aus aller Angst des Um-sich-Blickens und In-sich-Horchens. Das ist wahre Rettung, Befreiung und Lösung im Geist. So haben wir also gehört, den Beginn der zweiten Hälfte des 119. Psalms mit den majestätischen Feststellungen: In Ewigkeit, Jehova, steht dein Wort fest in den Himmeln. Nicht nur in unserem Bücherschrank, nicht nur in unserem Gedächtnis, nicht nur neuerdings vom Erbrockhaus Verlag zu beziehen, Elberfelder auf Diskette gespeichert, sondern in den Himmeln steht das Wort fest, und würden hier alle Bibeln verbrennen, dann wäre es immer noch droben fest und unverrückbar. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, kann Jesus sagen. Von Geschlecht zu Geschlecht wird deine Treue, du hast die Erde befestigt und sie steht. Und wir staunen nicht einmal darüber, dass sie steht. Nach deinen von der Urzeit an ergangenen Gerichten stehen Himmel und Erde da, denn das Weltall dient dir. Das Weltall dient dir, oder nach Eduard König, das All ist deine Dienerschaft. Das All dient dir. Auch Gottes Feinde müssen ohne ihr Wissen und gegen ihr Wollen Gott dienen. Und dafür haben wir ja reichlich Beispiele in der Bibel, als Josef in die Zisterne geworfen wurde, von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde, ins Gefängnis geriet und wieder herauskam, befreit wurde, emporstieg. Diente das Josef? Diente das den Ägyptern? Diente das Israel, seinen Brüdern? Diente das Gott und seinem Plan? Jawohl. Als Jesus Christus verworfen und gekreuzigt wurde, diente das Jesus? Ja, nach dem Tief kam auch da die wunderbare Erhöhung. Es diente Gott, es diente Israel, es diente uns allen, es diente der Welt. Nur weil Gott alles dient, kann auch uns nach Römer 8,28 alles zum Guten mitwirken. Und so hat Bruder Karl Geyer einen Artikel geschrieben, gibt es noch zu kaufen in dem Buch Leben aus Glauben und Gnade. Das All dient ihm und uns. Römer 8,28 wäre niemals möglich, wenn nicht vorher die andere Wahrheit gelten würde. Das All dient dir. Das All ist deine Dienerschaft. Eine beinahe naturwissenschaftliche Feststellung findet sich in Vers 96. Von allem Vergänglichen sah ich eine Grenze, ein Ende. Nur dein Gebot ist unbegrenzt oder reicht unendlich weit. Von allem Vergänglichen sah ich eine Grenze, ein Ende. Der Kosmos ist endlich nach Raum und Zeit und vergänglich. Nur das Göttliche ist wahrhaft unendlich. Dein bin ich, rette mich, so betet er. Oder anders übersetzt, dir gehöre ich, hilf mir. Eine sehr feine Feststellung, und wir können uns solche Gebetsworte auch zu eigen machen. Nach Lamed kommt Mem, Verse 97 bis 104. Mit dem M beginnen solche hebräischen Worte wie etwa das Wort wie, ma, wie sehr, oder auch von, aus kann das Mem bedeuten, oder auch den Komparativ mehr als. Abschnitt Mem, Verse 97 bis 104, wir können darüber schreiben: Überragende Weisheit gibt dein Wort. Ich lese die Verse ab 97. Wie liebe ich dein Gesetz? Den ganzen Tag ist es mein Sinnen, Betrachtung, Gespräch. Weiser als meine Feinde machen mich deine Gebote, denn auf ewig sind sie mein. Einsichtiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mir Gegenstand des Nachsinnens. Verständiger bin ich als die Alten, denn ich habe deine Ordnungen beachtet. Von jedem bösen Pfad hielt ich meine Füße zurück, damit ich dein Wort bewahre. Von deinen Rechtsnormen bin ich nicht abgewichen, denn du selbst hast mich belehrt. Wie süß ist meinem Gaumen deine Rede, mehr als Honig meinem Munde. Aus deinen Ordnungen gewinne ich Verstand, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Hier haben wir den Komparativ in Vers 98, 99, 100 ausgedrückt durch das hebräische Mem. Und wir denken dann natürlich an Jesus selber, wenn es heißt, weiser als meine Feinde, verständiger als meine Lehrer, einsichtiger als die Alten. Zugleich finden wir hier eine Liebeserklärung an Gottes Wort und sogar an sein Gesetz, Vers 97 und Vers 103. Wie liebe ich dein Gesetz, wie süß ist meinem Gaumen deine Rede. Das sagt ein Mann alten Bundes. Wie viel mehr haben wir Grund dazu, bei der uns geschenkten Offenbarung sein Wort zu lieben. Und sogar das Gesetz, Weg zum Leben, Weg zum Tode, Offenbarung der Heiligkeit Gottes, Zuchtmeister auf Christum hin, Anordnung von Engeln, schützender Zaun, Prophetie künftiger Gottestaten. Das wäre eine Bibelstunde für sich, die ich heute Abend nicht halten will. Abschnitt nun, nach dem M kommt das N, wie auch im Deutschen. Verse 105 bis 112, wir können darüber setzen, dein Wort ist mein Licht und mein Leben. 105 bis 112. Eine Leuchte meinem Fuße ist dein Wort und ein Licht meinem Pfad. Ich habe geschworen und den Vorsatz gefasst, die Rechtsnormen deiner Gerechtigkeit einzuhalten. Ich bin gar sehr gebeugt, Jehova, belebe mich nach deinem Wort. Die freiwilligen Opfergaben meines Mundes lass dir gefallen, Jehova, und lehre mich deine Rechtsnormen oder Gerichtsurteile. Meine Seele ist ständig in meiner hohlen Hand, das heißt in Gefahr, aber dein Gesetz habe ich dennoch nicht vergessen. Frevler, Gottlose haben mir eine Schlinge gelegt, doch von deinen Ordnungen irre ich nicht ab. Deine Zeugnisse nahm ich als Erbbesitz für ewig, denn sie sind die Wonne meines Herzens. Ich habe mein Herz geneigt, deine Satzungen auszuführen, in Ewigkeit bis zuletzt. 105 ist uns ja bekannt nach Martin Luther, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das Wort ist ihm nicht nur Wegweisung für seinen Weg, das haben wir ja schon öfter gehört in diesem Psalm, sondern auch Licht für den Weg. Belebe mich nach deinem Wort, sagt er Vers 107, immer wieder die Bitte um Belebung. Ich beobachte es, ich vergesse es nicht, ich irre nicht ab, auch nicht bei Gefahr, denn deine Zeugnisse sind ja meines Herzens Freude. Wie viel mehr gilt das alles von dem Evangelium, von Jesus Christus und der Fülle Botschaft des erhöhten Herrn durch Paulus. Der 15. Buchstabe ist das Samech. Der Buchstabe bedeutet Stütze, Unterstützung. Der zum Aufstützen gekrümmte Arm wird durch diesen kreisförmigen Buchstaben dargestellt. Verse 113 bis 120. Gericht über die Übeltäter, kann man darüber schreiben. Zwiespältige hasse ich, aber dein Gesetz liebe ich. Mein Bergungsort und mein Schild bist du. Auf dein Wort harre ich, warte ich vertrauend. Weicht von mir, ihr Übeltäter, und ich will beachten meines Gottes Gebote. Stütze mich nach deiner Zusage, so werde ich leben, und lass mich nicht von meiner Hoffnung weg beschämt werden. Stütze mich, so werde ich gerettet werden, und ich werde beständig auf deine Satzungen schauen. Verworfen hast du alle, die von deinen Satzungen abirren, denn Lüge ist ihr Täuschen. Wie Schlacke hast du weggeschafft alle Frevler des Landes, darum liebe ich deine Zeugnisse. Vor deinem Schrecken schaudert mein Fleisch und vor deinen Gerichtsurteilen oder Gerichten fürchte ich mich. Gericht über die Übeltäter. Dieser Mann kann lieben, aber auch hassen. Wie im Buch der Offenbarung zeigt sich auch im 119. Psalm, dass starker Liebe zu Gott und seinem Wort, starker Hass gegen das gottfeindliche Wesen entspricht. Mehrfach nennt er seinen Hass und seine Liebe im 119. Psalm in einem Atemzug. Verse 113, 127, 128, 163. Über die Treulosen, die Verächter der göttlichen Normen, kann er einerseits weinen, 136, andererseits überkommt ihn ein Ekel, 158. Wir werden erinnert an Jesu heiligen Zorn und heilige Liebe. Zutiefst aber wissen wir seit Golgatha, Gott hasst die Sünde, doch er liebt den Sünder, Hass und Liebe. Wenn es in Vers 115 heißt, weicht von mir, ihr Übeltäter, dann erinnert das den Bibelkenner natürlich an Worte Jesu. Wir werden erinnert an das künftige Gericht. Und das wollen wir ja bei aller Dankbarkeit für die Erkenntnis der göttlichen Ziele nie übersehen. Es gibt Scheidungsprozesse, Scheidungsprozesse, Scheidungsprozesse. Die Leute, die uns da nicht folgen in diesem Erkennen der Ziele Gottes, die halten uns das immer vor, als würden wir das überhaupt nicht mehr sehen und wahrnehmen. Ich hoffe, wir sehen es und wir bezeugen es auch. Natürlich gibt es Scheidungsprozesse, Scheidungsprozesse, immer wieder. Bei der Entrückung, da sind welche, die bleiben zurück. Bei der Hochzeit des Lammes, da sind welche, die klopfen an und kommen nicht mehr rein. Und wenn Jesus wiederkommt, dann stellt er die Nationen, scheidet er die Nationen zur Rechten, zur Linken, Matthäus 25 und wiederum beim jüngsten Gericht in Offenbarung 20, Feuersee oder Leben. Wir können nicht so ganz sanft und schnell in eine Allversöhnung hineinmarschieren, sondern das liegt noch in weiter Ferne. Und der Heilige Geist hat noch viel Arbeit bis dahin und es bedarf noch vieler Gerichte und es kommen diese Scheidungen, Scheidungen, Scheidungen. Wir aber dürfen hinten das letzte Ziel allerdings schauen und das ist große Gnade Gottes. Ein Bibelschullehrer hat mal vor Jahren kritisiert, tja, wenn diese Leute, die an die Allversöhnung glauben, das gelegentlich bei der Exegese eines Textes mal sagen würden, also hier, das scheint Allversöhnung zu sein, aber die sehen ja alles in diesem Licht. So machte er das einem jungen Schüler zum Vorwurf. Die sehen ja alles nur noch in diesem Licht. Allerdings, wenn ich von Hamburg nach München fahre, dann kann ich in Frankfurt übernachten, dann kann ich in Stuttgart aussteigen und mir die Stadt ansehen. Und dann weiß ich aber immer, ich will nach München. Und wenn ich die letzten Ziele Gottes sehe, dann darf ich bei allen Gerichten, bei allem Schweren, was vorher kommt, wissen, wohin die Reise geht, wissen, wer das letzte Wort behält, wissen, wie das Ziel aussieht. Das allerdings dürfen wir nur, deshalb können wir sagen, Herr, deine Gerichte sind gut, wie das ja auch im 119. Psalm geschrieben steht. Weichet von mir, ihr Übeltäter, sagt er in Vers 115, das erinnert an Matthäus 7, Vers 23. Und auch der letzte Vers dieses Abschnittes, 120, erinnert in die kommenden schweren Gerichte, wie sie die Apokalypse auch besonders beschreibt, das letzte Bibelbuch. Vor deinem Schrecken schaudert mein Fleisch und vor deinen Gerichten fürchte ich mich. Apokalyptische Gerichte, Offenbarung 6 und folgende bis hin nach Offenbarung 19, Gericht, Gericht, Gericht. Oder im Buche Jesaja gibt es die Jesaja-Apokalypse, Kapitel 24. Oder bei Paulus gibt es die Paulus-Apokalypse, 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Eine liebe Schwester meinte mal auf der Langensteinbacher Höhe, man könne die Gerichte Gottes einfach wegbeten, als Robert Schad noch lebte. Und da sagte sie mal, also das kann ich gar nicht hören. Sie, Bruder Schumacher, Robert Schad, immer Gericht, Gericht, wir haben genug von dem hinter uns, ich will davon nichts mehr hören. Und sie meinte, sie könne beten, ach lieber Vater, lass doch diese Gerichte, von denen da die Brüder geredet haben, lass die gar nicht kommen. Können wir so beten? So können wir nicht beten. Wir können Gerichte, die fest im Worte geschrieben stehen, nicht wegbeten. Aber wir können schon etwas beten im Blick auf die Gerichte Gottes mit Habakuk. Habakuk 3, Vers 2. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Das allerdings können wir in sehr feiner Weise dem Habakuk nachbeten. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Und die Barmherzigkeit triumphiert über alles und jedes Gericht. Aber müssen wir nicht auch selber zugeben, wenn wir an kommende Gerichte Gottes denken, schaudert unser Fleisch. Man kann die Gerichte Gottes theoretisch im Geiste bejahen. Ja, Herr, unsere Welt ist so gerichtsreif, wird immer aggressiver, unordentlicher. Und der Teufel spielt immer mehr, zieht er alle Register und hat eine ganze Klaviatur, unzählige Möglichkeiten. Bei Hitler eine pervertierte Ordnung, heute wieder das Gegenteil, Unordnung auf so vielen Gebieten. Ach, der Teufel hat so viele Möglichkeiten. Rauschgift, AIDS und Drogen und alles mögliche, Kriminalitätsrate steigt und was wir alles heute haben. Die Welt wird wirklich gerichtsreifer. Das sind doch wohl nicht nur Gedanken alter Leute, sondern das muss man doch ganz sachlich feststellen, wenn man nur in die Zeitung schaut und das Weltgeschehen verfolgt. Die Welt wird gerichtsreifer. Und wenn wir daran denken, dann können wir von den Zielen Gottes her die Gerichte bejahen im Geiste. Und doch weint unsere Seele und unser Fleisch schaudert es. Unser Fleisch schaudert es, wenn wir an die Schrecken der Gerichte denken, aber im Geiste können wir sagen, deine Gerichte sind gut, deine Gerichte sind gerade. Das steht ja im 119. Psalm. Eine Gerade ist die kürzeste Verbindungslinie zwischen zwei Punkten und so sind die Gerichte Gottes gerade. Sie streben dem Ziel auf dem kürzesten Wege zu und Gott lässt kein Geschöpf länger in Not und Qual, als es sein muss, um es zurechtzubringen. Und in diesem Abschnitt, Samech, wo von den Gerichten über die Übeltäter die Rede ist, da betet der Psalmist zweimal, stütze mich, Samcheni. Samech heißt ja Stütze oder Unterstützung, das ist die Bedeutung dieses Buchstabens. Stütze mich nach deiner Zusage und ich werde leben. Stütze mich und ich werde gerettet werden. 116 und 117. Wir haben auch einen Gott, der stützen und unterstützen und helfen kann. 16. Abschnitt Gayin. Ein komischer Buchstabe, der entspricht dem Buchstaben G, wie man ihn in meiner westfälischen Geburtsheimat ausspricht. Ich hatte einen Onkel Gustav, der heißt nicht Gustav, der heißt Gustav im Westfälischen. Und das ist der Gayin. Und mit diesem Buchstaben beginnt zum Beispiel das Wort Gassa, tun oder handeln, Zeit, Augen, darum. Das beginnt mit diesem Gayin. Verse 121 bis 128, 16. Buchstabe, 16. Abschnitt. Man kann darüber schreiben, handle, Herr, es ist Zeit. 121 bis 128. Gerechtes Urteil und Gerechtigkeit habe ich geübt. Überlass mich nicht meinen Bedrückern. Sei Bürger für deinen Knecht zum Guten. Lass die Frechen mich nicht bedrücken. Meine Augen schmachten nach deiner Rettung und der Zusage deiner Gerechtigkeit. Handle mit deinem Knecht nach deiner Güte und lehre mich deine Satzungen. Dein Knecht bin ich, gib mir Einsicht, so werde ich deine Zeugnisse verstehen. Es ist Zeit für Jehova zu handeln. Sie haben dein Gesetz gebrochen, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Darum halte ich alle deine Ordnungen in jeder Sache für recht. Jeden Lügenpfad hasse ich. Das Wort handeln kommt hier dreimal vor im Urtext. Geübt habe ich gerechtes Urteil und Gerechtigkeit. Geübt, dasselbe Wort wie handeln, gleich im 121. Vers. Dann Vers 124, handle mit deinem Knecht nach deiner Güte. Und 126, es ist Zeit für Jehova zu handeln. Handeln, tun, üben. Ist hier ein beherrschendes Wort. Und wenn wir so sagen, Herr, Herr, es ist Zeit, Herr, nun handle. Ja, das ist sehr aktuell, möchten wir nicht auch in unserer Zeit manchmal rufen, Herr, wie lange wartest du noch? Es ist Zeit für Jehova zu handeln. Handle, Herr, es ist Zeit. Das ist eine sehr kühne Bitte. Die ist so gar nicht ungefährlich, denn wir Menschen sind natürlich ungeduldig und wir drängen gern und wir wollen gern nachhelfen. Und im Plane Gottes sehen wir ja immer wieder, auch in der Bibel, bei Abraham, bei David, bei Jesus, wie die Menschen ungeduldig sind. Ich stelle es auf der Autobahn immer wieder fest, rechte Spur fast frei, Platz für Heinz Schumacher, links, da drängeln sie und drängen sie und drängen sie. Ja, so ist es doch auf der Autobahn. Machen wir doch mehr mal davon Gebrauch, unsere Nerven zu schonen und erholen uns auf der rechten Spur eine Weile. Gelegentlich kann man dann mal überholen. Ja, also ein Abram konnte es nicht abwarten und Abram und Sarah, sie haben ja dann, als Gott scheinbar nicht voranging mit seinem Plan und der Sohn kam nicht und kam nicht und kam nicht, dann kommt eben das eigene menschliche Nachhelfen und ein Ismael wurde gezeugt. Wolfgang Jugel hat das Buch geschrieben, König David, König Jesus. Das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Ist natürlich keine Lektüre zwischen dem ersten und zweiten Fernsehkrimi mal so schnell dazwischen, sondern Entschuldigung, machen Sie ja nicht. Aber Wolfgang Jugels Buch ist keine Unterhaltungslektüre, aber wer tiefer im Wort graben will und Freude hat an biblischer Symbolik, der lese einmal König David, König Jesus. Und da weist auch Wolfgang Jugel darauf hin, wie man zweimal den David gedrängt hat, Gebrauch zu machen von einer voreiligen Machtergreifung. Jetzt komm, siehe, jetzt ist der Tag, jetzt ist die Gelegenheit günstig, da hinten in der Höhle ist der Saul. 1. Samuel 24,5 oder in der Wagenburg schlafend. Heute hat Gott deinen Feind in deine Hand gegeben. 1. Samuel 26,8. Jetzt mach, jetzt ist Zeit. Und auch natürlich, die Jünger Jesu konnten es nicht abwarten, dass das Reich in Macht und Herrlichkeit hereinbrechen möge. Wir denken zum Beispiel an den Schwerthieb gegen das Ohr des Malchus, Johannes 18,10. Doch mal schnell den gordischen Knoten durchhauen, doch mal Gewaltlösung, damit es weitergeht endlich. Handle, Herr, es ist Zeit. Uns Menschen muss man das manchmal sagen. Ich pflege zwar zu den Versammlungen im Allgemeinen nicht zu spät zu kommen, aber man könnte sich ja vorstellen, Bruder Schumacher, hast du keine Uhr? Zeit ist Zeit, du sollst doch schon anfangen. Ach so, unserem Gott brauchen wir natürlich nicht zu sagen, großer Gott, hast du vielleicht vergessen, es ist Zeit, schau mal auf die Uhr. Nach meiner Rechnung müsstest du längst so und so weit sein in deinem Plan. So natürlich wollen wir das nicht verstehen. Deshalb ist das eine sehr kühne Bitte, aber sehr verständlich, auch in unserer Zeit sehr verständlich. Handle, Herr, es ist Zeit. Nächster Abschnitt, 17. Abschnitt, mit P beginnt jeder Vers. Mit P beginnt zum Beispiel der Ausdruck Mund, Pi, Wunder, Mund, Eröffnung, Angesicht, Bäche Wassers, Wende, Erlöse. Das alles beginnt mit dem P, Verse 129 bis 136. Ich habe darüber die Überschrift gesetzt, wunderbar leuchtendes Angesicht. Wunderbar leuchtendes Angesicht, 129 bis 136. Wunderbar, Wunderwerke sind deine Zeugnisse, darum beobachtet sie meine Seele. Die Eröffnung deines Wortes oder schon der Eingang deines Wortes erleuchtet, macht Einfältige verständig. Ich sperre meinen Mund auf und lechze oder ich schnappe begierig danach, denn ich habe Verlangen nach deinen Geboten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig nach der Rechtsnorm für die Liebhaber deines Namens. Mache meine Schritte fest durch deinen Zuspruch und lass nicht irgendetwas Trügerisches mich beherrschen. Erlöse mich vom Druck des Menschen, vom Druck des Adam, und ich werde deine Ordnungen einhalten. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht und lehre mich deine Satzungen. Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen über jene, die dein Gesetz nicht befolgen. Wunderbar leuchtendes Angesicht. In 129 und 130 wird die Wunderbarkeit des Wortes Gottes hervorgehoben. Die Bibel ist nicht ein Buch wie jedes andere. Deshalb kann und darf man es auch nicht mit wissenschaftlichen Methoden wie jedes andere altertümliche Werk meinen. Standen. 1. Mose 1 riecht nach Wasser, sagte einmal ein Propst aus Hamburg, als ich im Tessin in einem Erholungsheim war. 1. Mose 1 riecht nach Wasser, das ist in Babel entstanden, und 1. Mose 2 riecht nach Wüste. Ja, andererseits war das ein Mann, der wunderbar Christus verkündigen konnte. Aber sobald es dann um die ersten Kapitel der Bibel ging, Quellenscheidung, Theorien, Vorsicht, die Bibel ist nicht ein Buch wie jedes andere. Vorsicht, seien wir doch mal kritisch gegen unsere Methödchen. Also, hier heißt es, Wunderwerke sind deine Zeugnisse. Und schon der Eingang deines Wortes erleuchtet, schon die Eröffnung, Erschließung, Offenbarung, schon der allererste Einstieg ins Wort macht weise und erleuchtet. Die Verse 132 und 135 erinnern uns irgendwie an den aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht und gebe dir Frieden. 132, wende dich zu mir und sei mir gnädig. 135, lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Das sind alles kostbare Bitten. 18. Abschnitt Zadde, Verse 137 bis 144. Hier spielt das Wort Zedek, Gerechtigkeit, eine große Rolle. Viermal kommt es vor. Du bist und handelst gerecht, könnte man als Überschrift darüber setzen, 137 bis 144. Gerecht bist du, Jehova, und gerade sind deine Gerichte. Du hast deine Zeugnisse in Gerechtigkeit geboten und sehr zuverlässig. Mich reibt mein Eifer auf, denn meine Bedränger haben deine Worte vergessen. Sehr geläutert ist deine Rede und dein Knecht liebt sie. Gering oder klein bin ich und verachtet, deine Ordnungen habe ich dennoch nicht vergessen. Deine Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit für ewig. Oder Buber, deine Bewährung ist wahr in Weltzeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Bedrängnis und Angst haben mich betroffen, deine Gebote sind dennoch meine Lust. Gerechtigkeit sind deine Zeugnisse für ewig, lass mich sie verstehen, so werde ich leben. Du bist und handelst gerecht, Gerechtigkeit ist das bestimmende Wort, 137, 138, 142, 144. Und wir finden da auch in 140 eine Liebeserklärung an das wohlgeläuterte Wort. Sehr geläutert ist deine Rede und dein Knecht liebt sie. Siebenfach geläutert ist ja dieses Wort nach Psalm 12, Vers 6, entsprechend den sieben Geistern Gottes, dem siebenfachen Gottesgeist von Jesaja 11, Vers 2. Tzadik ata Jehova, gerecht bist du, Jehova, heißt es in 137. Da haben wir wieder dieses betonte Du. Und dieses betonte Du, Du Jehova, haben wir des Öfteren in diesem Psalm. Du ist ja im Hebräischen ein wunderbares Wort, Ata, das betonte Du. Andernfalls ist es im Zeitwort enthalten, aber Ata ist das betonte Du. Der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets und der letzte und der Hauchlaut des Lebens, Aleph, Taf und He. Der erste und der letzte und der lebendige. So stellt sich ja uns der Herr in der Offenbarung vor. Und das liegt in diesem Ata, du. Das Wort, an das sich auch der Sohn klammerte, als er am Kreuz hing, nach Psalm 22. Aber du, Ata. Gerecht bist du, Jehova. Du, Jehova, finden wir öfter im Psalm 119. Ich nenne einige Stellen. Vers 12, gesegnet seist du, Jehova, Baruch atah, Jehova. 68, gut bist du und gut tätig. 114, mein Bergungsort und mein Schild bist du. 137, gerecht bist du, Jehova. 151, nahe bist du, Jehova. Und wenn so oft von der Gerechtigkeit hier die Rede ist, dann wissen wir, unsere Gerechtigkeit ist Jesus. In ihm hat der Vater ein für alle Mal gezeigt, was er unter Gerechtigkeit versteht. 19. Abschnitt, Verse 145 bis 152. Jeder Vers beginnt mit Kof. Höre meine Stimme, wenn ich rufe, könnte man darüber schreiben. 145 bis 152. Von ganzem Herzen habe ich gerufen, erhöre mich, Jehova. Deine Satzungen will ich beobachten. Ich habe dich gerufen, rette mich, und ich will deine Zeugnisse bewahren. Zuvor gekommen bin ich in der Morgendämmerung und schrie, auf deine Worte harre ich. Zuvor gekommen sind meine Augen den Nachtwachen, um zu sinnen über deine Rede. Höre meine Stimme nach deiner Güte, Jehova, nach deinen Rechtsnormen, urteilen, belebe mich. Genähert haben sich, die der Arglist nachjagen, auf einen Anschlag ausgehende Verfolger. Von deinem Gesetz haben sie sich entfernt. Nahe bist du, Jehova, und alle deine Gebote sind Wahrheit. Von der Urzeit her weiß ich aus deinen Zeugnissen, dass du sie aufgestellt hast für ewig. Höre meine Stimme, wenn ich rufe. Mit dem Kof beginnen solche Worte wie Kol, die Stimme, Kol Israel, die Stimme Israels, das Wort Nahe, zuvorkommen, rufen. Der Psalmist betont 152, 147 und 148, zuvor gekommen ist er der Morgendämmerung und seine Augen den Nachtwachen, um zu sinnen über sein Wort, auch in nächtlichen Stunden. Und wenn auf einen Anschlag ausgehende Verfolger sich ihm nähern, achten wir mal hier genau auf den Wortlaut 150 und 151, ein sehr feiner Zusammenhang. Wenn sich die nähern, die der Arglist nachjagen, die sich von deinem Gesetz entfernt haben, dann weiß ich in dem Augenblick erst recht, nahe bist du, Jehova. Wenn sich Verfolger nähern, dann weiß ich erst recht, du bist mir nahe. Ein sehr feiner Zusammenhang. Der Psalmist ruft vor der Dämmerung von ganzem Herzen, appellierend an seine Güte, appellierend an den nahen Gott. Sein Beten, Flehen und Schreien fällt zusammen mit der Willigkeit, aufs Wort zu hören. Nie entfernt er sich vom Wort, immer bleibt er nah am Wort. Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Seinerzeit hat schon Professor Ströter geschrieben, zu Anfang dieses Jahrhunderts, im Blick auf das Beten vieler Frommer und im Blick auf die Problematik unerhörter Gebete. Wie viel wird geschrien, gebetet, geschrien, gerungen, wie wenig Erhörung geschieht. Warum? Weil wir meinen, er müsse zuerst auf uns hören. Und er besteht darauf, dass wir zuerst auf ihn hören, dann hört er uns. Also ihr Lieben, auf erhörliches Gebet brauchen wir gar nicht zu hoffen und gar nicht damit zu rechnen, wenn wir unsere Ohren verstopfen vor seinem Wort. Wenn wir nicht Menschen sind, die hören, hören und am Wort bleiben. Wenn wir ihn dauernd kränken, indem wir sein Wort nicht ernst nehmen, dann soll er unsere Bitten ernst nehmen. Und so haben wir hier den feinen Zusammenhang, hier ruft einer, hier betet einer, hier schreit einer, aber der hört auch und liest und merkt aufs Wort. Das ist glaubwürdiges Beten. 20. Abschnitt, 20. Buchstabe, Resch, das R, 153 bis 160. Man könnte darüber setzen, sieh an und belebe mich. 153 bis 160, wieder die Bitte um Belebung, aber auch die Bitte, Gott möge sehen, denn das Wort sehen beginnt im Hebräischen mit diesem R. Sieh an, mein Elend, und reiß mich heraus, denn ich habe dein Gesetz nicht vergessen. Kämpfe meinen Kampf, streite meinen Streit, und erlöse mich nach deiner Zusage, belebe mich. Fern ist von den Frevlern die Rettung, denn nach deinen Satzungen fragen sie nicht. Deine Erbarmungen sind viele, Jehova, nach deinen Rechtsnormen belebe mich. Viele sind meiner Verfolger und Bedränger, von deinen Zeugnissen weiche ich trotzdem nicht ab. Ich sah die Treulosen und Ekel kam mich an, sie haben deine Rede nicht bewahrt. Sieh, dass ich deine Ordnungen liebe, Jehova, nach deiner Güte belebe mich. Die Summe, Hauptsache, Haupt, das Höchste, das Erste, Rosch, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Man kann auch übersetzen, schon der Anfang deines Wortes ist Wahrheit und für ewig besteht jedes Gerichtsurteil deiner Gerechtigkeit. Sieh, 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 so bittet er hier, Gott möge sehen und Er möge ihn beleben nach seiner Zusage, nach seinen Rechten, nach seiner Güte. Wieder haben wir die Bitte um Belebung. 21. Abschnitt sehen wir, ob Gott diese Bitte erhört. Jawohl, er erhört diese Bitte um Belebung. Wir hatten das schon einmal im 5. und im 6. Abschnitt. Im 5. Abschnitt Bitte um Belebung und im 6. Abschnitt, da ist er aktiviert, voller Impulse und. Hier haben wir es wieder im 20. Abschnitt, die Bitte um Belebung, belebe mich. Und im 21. sehen wir, wie Gott ihn erhört. Verse 161 bis 168, Shin, S-C-H, damit beginnt zum Beispiel Shalom. Friede, Heil, Heilsein, Wohlbefinden, Unversehrtheit. Ich liebe und bewahre deine Zeugnisse. 161 bis 168. Fürsten haben mich ohne Ursache verfolgt, aber nur vor deinen Worten bebt mein Herz. Ich freue mich über deine Rede, über dein Wort, deine Zusage, Verheißung, Zuspruch, wie einer, der große Beute findet. Lüge hasse und verabscheue ich, dein Gesetz hingegen liebe ich. Siebenmal am Tage lobe ich dich wegen der Rechtsnormen oder Gerichtsurteile oder Gerichte deiner Gerechtigkeit. Großen Frieden, Shalom in Menge, Heil in Fülle haben die dein Gesetz lieben und kein Straucheln gibt es für sie und sie trifft kein Unfall. Ich habe auf deine Rettung gehofft, Jehova, und habe deine Gebote getan. Meine Seele hat deine Zeugnisse befolgt und ich liebe sie sehr. Deine Ordnungen und Zeugnisse habe ich befolgt, denn alle meine Wege liegen offen vor dir.
Überschrift,
ich liebe und bewahre deine Zeugnisse. Das ist noch einmal ein sehr schöner Abschnitt, dieser 21., dieser vorletzte Abschnitt mit SCH. Ich liebe und bewahre deine Zeugnisse. Eine dreimalige Liebeserklärung an das Gesetz und Wort Gottes. 163, dein Gesetz liebe ich. 165, großen Frieden haben, Shalom in Fülle, die dein Gesetz lieben. Und 167, meine Seele hat deine Mahnungen oder Zeugnisse befolgt und ich liebe sie sehr. Interessant ist dieser Vers 165, Shalom in Fülle haben, die dein Gesetz lieben und kein Straucheln, keinen Anstoß gibt es für sie, sie trifft kein Unfall. Wir haben ja schon gesehen, dass der Psalmist sehr häufig spricht von den Wegen Gottes, von den Pfaden Gottes. Er will laufen den Weg seiner Gebote. Der 4. Abschnitt mit Dalet, der sprach sehr häufig von den Wegen, Derech, der Weg. Er will laufen die Wege und die Pfade seiner Gebote und das Gesetz ist für ihn hilfreiche Wegweisung, wie für den Autofahrer die Straßenmarkierungen, Richtungspfeile, Begrenzungspfosten und Schilder und was es da alles gibt und Ampeln. Shalom in Menge. Jetzt darf ich es mal ganz modern übertragen auf unser Autozeitalter. Shalom in Menge haben, die dein Gesetz lieben, unfallfreie Fahrt in dem Wagen ihres Lebens. Bitte im übertragenen Sinn. Kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie nie in eine Autokarambolage verwickelt werden, wenn Sie am Wort bleiben. Aber hier im übertragenen Sinn. Und sie trifft kein Unfall. Als ich vor 10 Jahren mich zum ersten Mal ausführlich mit dem Psalm 119 beschäftigte, 1979, 1980 kam es dann in Gnade und Herrlichkeit, da tat ich das im Urlaub im Tessin. Wir waren in einem christlichen Erholungsheim und als ich mich gerade auch hiermit beschäftigt hatte, mit 165, Shalom in Menge, die dein Gesetz lieben und sie trifft kein Unfall, dann hat der Pastor, der die Abendandacht erhielt, singen lassen, ohne dass er von meinen Gedanken die geringste Ahnung hatte. Uns soll hinfort kein Unfall schaden, freue dich, Israel, seiner Gnaden. Ich sagte zu meiner Frau, siehste, unfallfreie Fahrt. Natürlich sind wir auch sehr dankbar, wenn wir es in unseren irdischen Autos erleben dürfen. Großen Frieden, Shalom in Fülle, die am Wort bleiben. Unfallfreie Fahrt mit dem Wagen unseres Lebens im übertragenen Sinne. Manchmal hört man hier und da von jungen oder älteren Gläubigen, da ist was kaputt gegangen, da ist geistlicherweise ein Unfall passiert, der kommt nicht mehr, der hat einen Hass oder der hat irgendwas, ist da passiert. Unfallfreie Fahrt mit dem Wagen des Lebens, dass man Richtung und Kurs behalten darf, das ist etwas Köstliches. Also eine dreimalige Liebeserklärung, 163, 165, 167. Zur Liebe aber gesellt sich die Freude. Liebe, Freude haben wir ja auch bei der Geistesfrucht, Galater 5, 22. Zur Liebe kommt die Freude. 162, ich freue mich über dein Wort, Rede, Verheißung, wie einer, der große Beute findet oder einen großen Schatz. Zur Freude gesellt sich das Lob. 164, siebenmal am Tage lobe ich dich wegen der Gerichtsurteile deiner Gerechtigkeit. Nicht nur dreimal wie der Daniel, siebenmal, auf siebenmal bringt Eska. Und als letztes kommt auch noch die Tat hinzu. Zur Liebe kommt die Freude, zur Freude kommt das Lob, aber es fehlt auch nicht die Tat. 166 bis 168. Er ist kein blasser Theoretiker, der nur liebt und lobt, aber wenn man genau hinschaut, in der Tat ist nichts da. Er hält auch die Gebote, er befolgt die Zeugnisse, er hat die Ordnungen und Zeugnisse befolgt. Ein Blick ins Herz des Beters. Ich freue mich, ich liebe, ich lobe, ich tue und befolge. Und damit sind wir beim letzten 22. Abschnitt, 169 bis 176. Jeder Vers beginnt mit Taf. Taf kann ausdrücken Futurum, Wunschform, Gebetsform. Und so haben wir hier wieder Bitten und Gebete. Man könnte die Überschrift darüber setzen, lass mein Flehen vor dich kommen und deine Hand mir helfen. Lass mein Flehen vor dich kommen und deine Hand mir helfen. Ich lese 169 bis 176. Lass mein lautes Anrufen deinem Angesicht sich nahen, Jehova. Mach mich verständig nach deinem Wort. Lass mein Flehen vor dein Angesicht kommen. Errette mich nach deiner Zusage. Meine Lippen sollen Lobgesang sprudeln, denn du wirst mich deine Satzungen lehren. Meine Zunge soll deine Zusage besingen, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Es sei deine Hand mir zur Hilfe, denn deine Ordnungen habe ich erwählt. Ich ersehne deine Rettung, Jehova, und dein Gesetz ist mein Entzücken. Meine Seele lebe, dich zu loben, und deine Gerichtsurteile, Rechtsnormen mögen mir helfen. Ich bin in die Irre gegangen wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht vergessen. Manches könnte so klingen, als spräche hier der reiche Jüngling, der Jesus begegnete, ich habe alles getan und gehalten von Jugend auf, aber ganz so ist es doch nicht, das ist hier kein pharisäischer Mensch, ich habe schon darauf hingewiesen, denn er klammert sich an die göttliche Belebung, denn er klammert sich an die göttliche Gnade und er bringt immer wieder zum Ausdruck, du Herr musst erst was an meinem Herzen tun, dann erst kann ich wirklich die Wege deiner Gebote laufen. Einer muss mein Herz neigen, beugen, einer muss mir Wohltat und Barmherzigkeit erweisen. Er weiß um die Gnade Gottes. Ich schließe, indem ich noch einige dieser wunderbaren Bitten dieses Psalmes noch einmal nenne und Aussagen. Tue wohl deinem Knecht, dass ich lebe. Öffne meine Augen, dass ich Wunder schaue aus deinem Gesetz. Belebe mich nach deinem Wort. Belebe mich in deinen Wegen, sei mir gnädig nach deiner Zusage. Von deiner Güte ist die Erde erfüllt, lehre mich deine Satzungen. Gut bist du und gut tätig, lehre mich deine Satzungen. Lass deine Erbarmungen über mich kommen, dass ich lebe. Nach deiner Güte belebe mich, das All ist deine Dienerschaft. Dein bin ich, rette mich. Eine Leuchte meinem Fuße ist dein Wort, mach meine Schritte fest in deinem Wort. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Gerecht bist du, Jehova, und gerade sind deine Gerichte. Nahe bist du, Jehova, kämpfe meinen Kampf. Ich freue mich über deine Rede wie einer, der große Beute findet. Shalom in Menge haben, die dein Gesetz lieben, und sie trifft kein Unfall. Meine Seele lebe, dich zu loben. Amen.
Dichten Und sie haben manches niedergeschrieben, was sie so erleben. Ich denke gerade an Karl Geier, Adolf Heller, hier in unserem Lobgesang. Aber wie wäre es, wenn wir so jetzt den Psalm 119 durchgemacht haben, so, ja, im Eilschritt nicht gerade, aber doch im Trab, nicht wahr? Wie wäre es denn, wenn wir mal wenigstens 100 Verse niederschreiben würden, anhand des Psalm 119 und einfach mal so ungereimt, bis nicht immer 8 Verse in einer Zeile sein, jeder so seine Erfahrungen, die er gemacht hat, hier niederschreibt, kurz jedes Mal so ein Verschen für irgendetwas. Und dann wird es man mal vorlesen. Sieh, das wäre etwas Wunderbares, wenn jeder so niederschreibt über seine Erfahrungen, Gedanken. Da wird was rauskommen, Heinz.
Aber nicht alles mir schicken. So viel kann ich nicht drucken.
Nee. Aber ist mir eben so der Gedanke gekommen, das wäre doch eine wunderbare Sache, wenn man sich mal festlegen würde über unsere Erfahrung mit Gott und wie wir das alles sehen, wie das alles ist. Vielleicht rafft sich mal der eine oder andere auf, mindestens mal das auf 10 Verse zu bringen oder 20, ich weiß es nicht. Also das wäre wunderbar. Herzlichen Dank dem Bruder Schumacher, der sich hier viel Mühe gemacht hat. Und wenn wir auch nicht alles so auf Anhieb begriffen haben, Heinz, muss es zugeben. Wir haben Notizen gemacht, aber zu Hause müssen wir das einfach die Psalmen mal genauer noch lesen, damit wir das besser erkennen, was hier alles geschrieben ist und was die Menschen hier für Erfahrungen gemacht haben. Es waren ja Menschen, die vor Gott standen. Und dann auch das, was sie erlebt haben, was ihnen wichtig geworden ist, niedergeschrieben hat. Geführt durch den Heiligen Geist natürlich. So, jetzt lassen Sie uns das Lied 770 aufschlagen. Das heißt, nein, wir beten vorher. Ich darf bitten, Bruder Heinemann und Eberhard Weber, du bist auch da, betet beide.